Liebe Gemeinde, diejenigen unter uns, die gelegentlich oder auch öfter fotografieren, und heutzutage fotografieren wir sehr viel. Wir haben ja unsere Möglichkeiten, auf dem Telefon zu fotografieren, immer in der Tasche. Jedes Mal, wenn wir ein Foto machen, müssen wir uns entscheiden. Nämlich, welchen Ausschnitt aus der großen, weiten Wirklichkeit möchte ich auf meinem Foto festhalten? Oder umgekehrt, was lasse ich weg? Mit dem Foto, das ich mache, mit dem besagten Ausschnitt, den ich auf dem Foto festhalte, kann ich mir nachher natürlich in der Erinnerung alles wieder abrufen und die Wirklichkeit, dahingehend müssen wir uns im Klaren sein, die Wirklichkeit ist ja immer größer als der kleine Ausschnitt, den wir auf dem Foto festhalten. Erschwerend kommt manchmal dazu, wenn wir unsere Fotos und Erinnerungen mit anderen teilen, dass die ja nicht dabei waren. Und die wissen ja dann nicht, auch wenn wir die Fotos schnell versenden, was rechts davon war, was links davon war, was darüber war oder was darunter war. Denn die Wirklichkeit ist immer größer als das, was wir gerade sehen. Ähnliche Schwierigkeiten, wie jemand hat, der fotografiert, hat auch jemand, der Bilder malt. Auch er muss sich entscheiden, welchen Ausschnitt aus der großen Wirklichkeit halte ich auf meinem Bild, was ich male, fest. Und so ging es auch, ganz bestimmt, dem jüdischen Maler Marc Chagall, der uns die Geschichte von der Rückkehr des verlorenen Sohnes gemalt hat. Er zeigt uns, auch jetzt in diesem kleinen Ausschnitt, den ich Ihnen zeige, lediglich ein kleines Fenster. Ein kleines Fenster der viel, viel größeren Wirklichkeit. Jesus hat ja die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt und es gibt vieles, was wir bei dieser Geschichte, wenn wir sie lesen, wenn wir sie hören, wenn wir sie verinnerlichen, zu bedenken haben. Wir erinnern uns, der jüngere von zwei Söhnen wollte frei sein, frei von allen Fragen und Kontrollen. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Warum warst du so lange weg? Und er hat sich das ihm zustehende Erbe schon vorzeitig von seinem Vater auszahlen lassen. Hat er damit seinen Vater vielleicht schon vorzeitig für tot erklärt? Der ist für mich gestorben und ich habe ein Recht auf mein Erbteil. Es hätte von Seiten des Vaters manches, eben auch finanzielle Druckmittel gegeben, den Sohn bei sich zu behalten. Aber solche Druckmittel setzen liebende Väter, liebende Mütter, liebende Eltern nicht ein, wenn ihre Kinder in die Selbstständigkeit gehen wollen. Denn wenn die Liebe nicht bindet, dann tun es andere Dinge auch nicht, eben auch nicht materielle Dinge. Und so zog er ziemlich blauäugig in ein fernes Land, hat dort über kurz oder lang alles ausgegeben, was er hatte, sich selbst noch dazu. Ja, er hat sich verausgabt und nachdem er von allen Freunden verlassen war und von allen Freundinnen auch, da trieb ihn der Hunger und der Kampf ums Überleben in ein neues Abhängigkeitsverhältnis. Er hängte sich an einen Bürger des fernen Landes, an einen Bauern, wie wir gehört haben. Wir Menschen sind und bleiben unser Leben lang Beziehungswesen. Wir sind auf Beziehung angewiesen, auf Beziehung angelegt. Wir können nicht ohne einander. Und sein Job war es, was für ein Absturz, Schweine zu hüten. Allein in einem fernen Land zu sein, wäre aus jüdischer Sicht schon Verunreinigung genug, aber dann auch noch Schweine hüten, das ist im jüdischen Kultus nun überhaupt nicht gang und gäbe und der Tiefpunkt all dessen, was man sich an Absturz vorstellen kann. Totaler Beziehungsbruch. Sehr gerne hätte er vom Schweinefutter gegessen, aber das war ihm verwehrt. Und so reifte der tapferste Entschluss seines Lebens in ihm heran. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Umkehr fängt im Herzen an. Mit der neuen Woche, die heute beginnt, haben wir ja, in manchen Kalendern steht es noch, den Buß- und Bettag. Der Tag, der vor einigen Jahren sogar noch offizieller landesweiter Feiertag war, um in sich zu gehen, um sich zu besinnen, um Buße zu tun, um umzukehren. Umkehr fängt im Herzen an, aber sie wird dann mit Schritten und Tritten und mit Taten vollzogen. Jesus legt in seiner Erzählung vom verlorenen Sohn den Schwerpunkt auf der Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und er tut das aus jüdischer Sicht. Und diese jüdische Sicht hat der jüdische Maler Marc Chagall natürlich auch. Ja, und hier sind sie nun, die beiden. Ah. Jetzt sind sie da. In ganzer Größe. Wir sehen die offenen Arme des Vaters, die sich damals geöffnet haben, als der junge Mann losziehen wollte. Und sie waren und sie blieben seither geöffnet und können ihn jetzt aufnehmen. Der Vater trägt einen dicken, schweren, dunklen, sehen Sie es, russischen Wintermantel. Von dem ist in der Bibel gar nicht die Rede, aber Chagall aktualisiert sich die alte Geschichte. Er überlegt, wie wäre es denn, wenn? Wie wäre es denn, wenn das heute passieren würde in meiner Heimatstadt? Und so sehen wir auch nachher im Gesamtbild tatsächlich die Aktualisierung ins Hier und Jetzt. Ich habe etwas die dunkle Seite des russischen Wintermantels betont. Da sagen Sie mit Recht, Moment, an der einen Stelle ist er aber rot eingefärbt. War der Mantel in Wirklichkeit rot oder spielt der Maler mit den Farben und will uns etwas zeigen oder unsere Aufmerksamkeit auf eine Körperseite des Vaters lenken? Welche Körperseite ist denn rot eingefärbt? Die linke, die Herzensseite. Die ganze Warmherzigkeit des Vaters oder in der Sprache der Bibel die Barmherzigkeit des Vaters galt immer und gerade auch jetzt seinem Sohn. Umkehr fängt im Herzen an, sagten wir vorhin. Und ganz gewiss dachten wir zu Recht an das Herz des Sohnes. Aber Umkehr fängt eigentlich im Vaterherz an. Denn der Sohn kann ja nur deswegen zurückkehren, weil er weiß, ich habe einen Vater, der mich liebt und zu dem ich zurückgehen kann. Und tatsächlich ist es die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe des Vaters, die den Sohn förmlich an sich zieht. Im Propheten Jeremia lesen wir, siehe, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Spüren wir, dass es zieht? Spüren wir, dass er zieht? Dass der Vater zieht? Dass sie zieht seine Liebe? Dass sie uns zu sich zieht. Es gibt ja zwei Seiten zur Rückkehr des verlorenen Sohnes. Der Willensentschluss, ich will mich aufmachen und zum Vater zurückgehen. Aber die andere Seite ist, die Liebe des Vaters zieht ihn zu sich zurück. An der Stellung der Füße der beiden sehen wir, dass sie noch immer im Begriff sind, aufeinander zuzugehen. Der Vater hätte eigentlich mit Recht einen Standpunkt vertreten können nach dem Motto, wie auch immer, abwarten, bis der Sohn zurückkommt. Aber nein, Jesus sagt, er lief ihm entgegen. Als er ihn kommen sah, lief er ihm entgegen. Und so liegt ein Schwerpunkt auf der Erzählung von Jesus tatsächlich auf dem Entgegenkommen des Vaters. Auf dem Entgegenkommen des himmlischen Vaters, uns allen gegenüber. links neben dem jungen Mann, neben dem verlorenen Sohn, Sie haben es schon gesehen, da steht so ein kleines Böckchen. Ob es der etwas derbe Hinweis des Malers ist, dass der ganz viel verbockt hat in seinem Leben? Wie auch immer, er ist zurückgekehrt. Er ist zurückgekehrt und jetzt das Gesamtbild. Das Gesamtbild, und obwohl es das Gesamtbild ist, ist es immer noch nicht die große, weite Wirklichkeit. Auch das Gesamtbild ist nur ein Ausschnitt. Da ist ja ganz viel rechts davon, links davon und noch mehr, was man hineindenken kann in die Erzählung von Jesus. Wir sehen übrigens auch an der Stadt ganz oben, dass es keine Stadt aus der Bibel ist. Giebelhäuser. Giebelhäuser und mittendrin die russisch-orthodoxe Kathedrale von Chagalls Heimatstadt Vitebsk. Chagall verlegt also die Geschichte, ich sagte es schon mal, er aktualisiert sich die Geschichte in seine Zeit. Und er überlegt, wie wäre es denn, wenn der verlorene Sohn, wir würden sagen, nach Darmstadt zurückkehren würde. Dann müsste da irgendwo jetzt der Louis stehen, oder? Ganz oben im Bild, da zieht er in die Ferne mit Stock und Hut, so ein kleines Strichmännchen. Aber das ist vorbei. Er ist zurückgekehrt. Zurückgekehrt ans Vaterherz. Übrigens, es ist Winter. Ne? Sogar ein Skifahrer ist noch mit eingebaut ins Bild, von dem wir nun wahrlich nichts in der Bibel gelesen haben. Aber es ist ja, auch wenn wir Bibeltexte lesen, wir sollten uns ja immer fragen, ja, was wäre denn, wenn das heute wäre? Ne? Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Alle haben sie gehört, der Sohn ist zurückgekehrt. Das wollen wir sehen. Da wollen wir mitfeiern und uns freuen. Und tatsächlich wird gefeiert und wird sich gefreut. Schauen Sie mal, hier links wird gefiedelt und gegeigt. Da werden Instrumente eingesetzt, wie zum Beispiel hier keine Flöte, keine Trompete, sondern im Judentum so wichtig das Shofar. Shofar wird einmal im Jahr geblasen, wenn die Schuld des ganzen Volkes auf einen Sündenbock gelegt wird. Und dann kündigt das Shofar an, jetzt ist alles gut, jetzt ist Versöhnung da. Hier oben trägt jemand einen roten Gegenstand. Was das wohl ist? Ich betrachte solche Bilder auch oft mit Schulklassen, die dann vormittags in die Ausstellungsräume kommen. Und bei dem roten Gegenstand höre ich dann immer, ja, eine Dose Coca-Cola, Tüte Popcorn, Feuerlöscher. Ja, das sind dann Steilvorlagen für mich, um zu sagen, was es in Wirklichkeit ist. Und was ist es in Wirklichkeit? Judentum, die Tora-Rolle, die Schriftrolle, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird im Judentum dahin getragen, wo die Feste gefeiert werden, wo das Leben pulsiert. Jawohl. Ja. Nachhaltig erfrischender als Coca-Cola, knackiger als Popcorn und einzusetzen wie ein Feuerlöscher allemal. Mitten in der Gruppe noch eine Mutter mit einem Säugling auf den Armen. Sie beobachtet, aus der Distanz, was hier passiert zwischen Vater und Sohn. Und sie wird sich überlegen, was passiert eines Tages zwischen mir als Mutter und meiner Tochter oder meinem Sohn. Wenn er oder sie dann später in die Selbstständigkeit gehen möchte, werde ich klammern oder loslassen? Selbst eine Hochzeit wird noch gefeiert auf dem Bild. Vielleicht als Erinnerung daran, was das große Thema hier ja ist, Lebensgemeinschaft, miteinander leben, miteinander Beziehung leben und diese dann natürlich auch feiern. Die ganze Stadt ist auf den Beinen und von unten links, haben Sie es gesehen, da kommt ja auch noch eine Frau. Eine Frau mit einem Blumenstrauß. wer das wohl ist? Naja, wenn das eine der Vater ist, dann ist das die Mutter. Die freut sich ja genauso über die Rückkehr des Sohnes und bringt einen Blumenstrauß mit. Und während der Maler die Herzensseite des Vaters so rot eingefärbt hat, malt er das Rot der Liebe eben in das Kleid der Mutter. Rechts auch in Rottönen eine Gruppe aufgestellt in Reihe und Glied wie zu einem Festzug. Ob es die Gleichaltrigen sind des verlorenen Sohnes, die alle auch gleich oder ähnlich gekleidet sind, so wie man das den Jugendlichen zugesteht, und die auch Geschenke und Präsente mitbringen und mit ihm feiern möchten. Sogar der Himmel freut sich mit. Links oben in der Ecke. Das helle Licht der Sonne, gleichzeitig das nicht geschaffene ewige Licht, das gleisende, helle, weise Licht. Ja, und dieser riesengroße Vogel, der von der Perspektive her überhaupt nicht ins Bild passt, was das wohl ist. Chagall soll mal gesagt haben, wenn er so riesengroße Vögel malt, denkt er eigentlich an Engel. Ja, der Himmel freut sich mit, wenn ein Sünder Buße tut. Übrigens unmittelbar vor der Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt ja Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Und seine Zuhörer, naja, ganz nett. Jemand hat mal ein Schaf verloren, hat es wiedergefunden. Toll. Jemand hat mal einen Groschen verloren, hat ihn wiedergefunden. Toll. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, so freut sich der Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und das haben seine Zuhörer damals nicht so richtig verstanden. Und deswegen erzählt er die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Schaf zu verlieren oder einen Groschen zu verlieren, ist eine Sache. Aber wenn ein Mensch verloren geht, das ist nochmal was ganz anderes. Und wenn der wiedergefunden wird, auch dann freut sich der Himmel. Gerade dann, wenn ein Sünder Buße tut. Aber dann ist ja in der Geschichte auch die Rede von dem älteren Bruder. Kommt der auch auf dem Bild vor? Hat an den auch noch der Maler gedacht, der von der Feldarbeit zurückkommt? Dazu gibt er im Gesamtbild oben rechts einen kleinen Hinweis. Da ist wieder so ein Strichmännchen mit einer Art Fuhrwerk, was da zurückkommt. Ja, aber der ältere Bruder hat noch einen Platz auf dem Bild. Haben Sie es erkannt? Unten rechts, da sitzt er. Da sitzt er, aber man ist jetzt ein bisschen irritiert. Moment, der sitzt ja auf dem Stuhl. Und übrigens, was hat er denn in der Hand? Ist er schon da am Essen? Teller und Besteck? Nein. Pinsel und Palette. Und da steht am Rand des Bildes ja noch eine Staffelei mit einer Leinwand. Aha. Und wenn man das Gesicht genau anguckt und es jetzt vergleicht mit Fotos, die es gibt und mit anderen Bildern, dann erkennt man, aha, hier sitzt ein Maler. Und hier sitzt nicht irgendein Maler, sondern hier sitzt Marc Chagall. Marc Chagall, und der schlüpft in die Rolle des älteren Bruders. Des älteren Bruders. Und haben Sie gesehen, was dem über die Schulter guckt? Vorhin im ersten Gottesdienst dachte jemand, das wäre ein Fisch. Sagen mir immer wieder, Leute, es ist ein Fisch. Wenn Sie jetzt das Originalbild sehen könnten, würden Sie erkennen, dass da ein Ziegenböckchen sitzt. So mit Hörnern und das große gelbe Gesicht, fast so groß wie das Menschengesicht. Und Chagall hat ziemlich oft direkt neben sich oder auch neben anderen Menschen so kleine Böckchen gemalt, wie vorhin auch bei dem verlorenen Sohn das blaue Böckchen. Ne? Und manchmal macht er damit so eine Anspielung, ja, darauf, dass in uns Menschen so viel Tierisches ist, so viel Bockiges, Stures. Übrigens, im Neuen Testament, beim Apostel Paulus, ist manchmal die Rede vom natürlichen Menschen, der natürliche Mensch, der nichts vernimmt vom Geist Gottes. Wenn unsere Freunde in Frankreich in ihrer Bibel vom natürlichen Menschen lesen, dann steht da l'homme animal, der tierische Mensch, der einfach manchmal bockig ist. So wie auch er, der ältere Bruder, genauso wie der Jüngere irgendwie bockig war und stur. Und der Vater hat ihn ja gebeten, feiere doch mit uns. Und er wollte nicht. Er hat, als er von der Feldarbeit nach Hause kam, ja gehört, hier wird gefeiert, hier ist Musik, hier ist ein großes Fest, eine große Mahlzeit. Und als sich bei den Knechten erkundigt hat, warum und wieso, ja, dein Bruder ist nach Hause gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Und jetzt ist es zu viel für ihn. Das gibt's doch nicht. Und deswegen sagt er sehr vorwurfsvoll zu seinem Vater, mir hast du nie einen Bock gegeben. Ich habe keinen Bock. Ich weiß nicht, ob unser geflügeltes Wort daherkommt, aber wortwörtlich, mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich hätte ein Fest feiern können mit meinen Freunden. Und da kommt dieser, dein Sohn, er kann noch nicht mal sagen, mein Bruder kommt nach Hause. Er sagt zum Vater, dieser, dein Sohn. Und für den machst du eine große Sause. Während er, der ältere Bruder, wir erinnern uns, worauf bezieht er sich? Ich habe alle deine Gebote gehalten. Ich war immer bei dir. Ich habe alles gemacht, was du von mir verlangt hast. Und er kann es nicht fassen, er kann es nicht glauben, dass der jüngere Bruder voraussetzungslos und bedingungslos rehabilitiert wird. Und dass er alle Scheckkarten und alle Kreditkarten, würden wir heute sagen, damals war es der Siegelring, dass er das alles wieder zurückgekriegt hat. Dass der Vater ihn noch nicht mal unter eine Dusche stellt, bevor er ihn umarmt, hat er sich doch verunreinigt im Heidenland, Schweine gehütet. Unsagbar, unfassbar. Und so pocht er, der Ältere, auf seine Leistung. Meines Erachtens, ja, ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn eigentlich die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Beide haben sie viel verbockt. Oder vielleicht noch besser, es ist die Geschichte von der Liebe des Vaters, die beide zu sich zieht. Der jüngere Sohn, der im heidnischen Ausland war, der Schweine gehütet hat, wen verkörpert der denn letztlich? An wen denkt denn Jesus, wenn er diese Geschichte so ausführlich erzählt im jüdischen Kontext? Natürlich an die Heiden, an uns, die wir aus den Völkern kommen, die keine Beziehung zum Vater hatten, so wie man sie im Judentum hat, die aber der Vater voraussetzungslos und bedingungslos annimmt. Ja, und wenn der Jüngere die Heidenvölker repräsentiert, uns, wen verkörpert dann der Ältere? Der verkörpert das Judentum. Die, die immer beim Vater waren, die, die die Gebote hatten und sie auch hielten, sich bemühten, sie zu halten. Allerdings, wie gesagt, die Liebe des Vaters gilt beiden, uneingeschränkt. Und der Vater versucht alles, was er kann, um auch dem älteren Sohn deutlich zu machen, alles, was mein ist, ist dein. Du solltest fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und ist wieder gefunden. Die Einladung des Vaters, zu ihm nach Hause zu kommen, mit ihm das Leben zu feiern, Tischgemeinschaft zu haben, die gilt uns allen. Sie gilt denen, die ihr Glück anderswo gesucht haben und denen, die sich in Religion und Tradition zurückgezogen haben. Beide liegen dem Vater am Herzen. Man hat den Eindruck übrigens, wenn Sie mal nochmal an das Vaterherz schauen und an den verlorenen Sohn, der sich so an sein Herz schmiegt, dass da am rechten Revers des Mantels, am Vater, dass da sogar noch ein zweites Gesicht zu sehen ist. Vielleicht, um zu zeigen, beide Söhne liegen ihm am Herzen. Dass er es schließlich ist, dessen Liebe uns an sich zieht, dass er uns immer näher an sich ziehen möchte, das ist das Anliegen von Jesus in seiner Geschichte und es ist auch Inhalt des Liedes, was wir jetzt miteinander singen. Draw me close. Amen.